Erstmal schönen Nachmittag. Danke, Herr Thierse, für die launige Einführung. Danke auch, Herr Hahn. Ja, ich habe mich über die Einladung zum politischen Club sehr, sehr gefreut, denn gerne tausche ich mich mit Ihnen und streite auch gerne mit Ihnen zum Thema Hass und Fake News im Internet. Die Freude wurde aber auch dadurch gestärkt, dass es hier im politischen Club stattfindet, denn ich bin gerne digital im Netz unterwegs, aber ich kenne nur wenige andere Orte, die so schön sind, wo man sich offline und analog so traumhaft treffen kann und streiten kann über wichtige Themen wie hier in der Akademie. Von daher Dankeschön. Ich würde gerne zur Einstimmung eine kleine Zeichnung, ich nenne es jetzt Zeichnung, präsentieren, die mir kürzlich in einem sozialen Netzwerk angespült wurde. Und lassen Sie einfach mal auf sich wirken. Und für die, die jetzt vielleicht nicht den optimalen Blick haben, wir sehen 4 bewaffnete Männer in Uniformen. Auf ihren Westen stehen ARD, ZDF, Bild, Spiegel Online. Darüber steht Diktatur, darunter Parteinamen, Die Linke, SPD, CDU und Grüne. Und die 4 zielen mit ihren Gewehren auf eine Frau mit verbundenen Augen, die an einer Wand steht und ein AfD-Schild um den Hals trägt. Und über ihr steht Demokratie und Bürger, darunter Meinungsfreiheit. Ich sollte vielleicht noch dazu erwähnen, ich bin Münsterländer. Das ist die besonders nüchterne Variante des Westfalen und uns bringt normalerweise nicht allzu viel aus der Ruhe. Aber diese, Karikatur, die hinterlässt mich dann doch am Ende ein bisschen ratlos. Sie passt aber gut zu unserem Thema. Sie zeigt, wie aufgeheizt und polarisiert die Stimmung vielerorts im Netz ist, welches Verständnis von traditionellen Medien und Nachrichten bei manchen vorherrscht und vor allem, wie schwierig es ist, unter solchen Bedingungen ist, einen demokratischen Diskurs zu führen. Ich werde auf einzelne Aspekte später nochmal eingehen. Ich werde Sie jetzt auch nicht nötigen, hier ein Meinungsbild abzugeben, was Sie von dieser Zeichnung halten. Aber vielleicht können Sie einmal für sich überlegen, ein paar Fragen durch den Kopf gehen lassen. Überschreitet diese Zeichnung Grenzen? Kommt hier Hass zum Ausdruck? Oder ist es, wenn auch harte und zugespitzte Kritik, muss eine Demokratie sowas aushalten? Können Sie einfach für sich mal überlegen. Ja, Hass und Fake News im Netz, das ist ein weites Themenfeld, über das kluge Bücher geschrieben worden sind. Ich möchte das Ganze so gut wie möglich hier zusammenfassen und mit meinen eigenen praktischen Erfahrungen als Journalist verknüpfen, die jetzt erschreckenderweise auch schon relativ lang sind, meine Erfahrungen. Ich bin ja quasi, Herr Thierse hat es erwähnt, auf dem Sprung ins ARD-Hauptstadtstudio nach Berlin und ich habe neulich festgestellt, dass es jetzt schon mehr als 15 Jahre her ist, dass ich dort als Volontär quasi in der Ausbildung gearbeitet habe. Das war 2002. Und im selben Jahr habe ich auch eine lange Reportage über einen damals noch sehr jungen CDU-Abgeordneten namens Jens Spahn gemacht, der in seiner ersten Sitzung vom damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse begrüßt wurde. Das Internet sah zu dieser Zeit noch völlig anders aus. Facebook wurde erst gut 2 Jahre später gegründet oder gebaut. Und manche würden jetzt fast schon nostalgisch sagen, die gute alte Zeit des Internets. In diesem Vortrag möchte ich auch meine Erfahrungen einbringen, die ich 2016 und 2017 in den USA gemacht habe. Ich hatte das Vergnügen und ja, ich würde schon sagen die Ehre, als Fellow der Nieman Foundation for Journalism 2 Semester an der Harvard University studieren, forschen und leben zu dürfen. Diese, damit Sie einen Eindruck haben, was das eigentlich für eine Sache ist, die Stiftung bringt jedes Jahr 24, 25 Journalisten aus aller Welt nach Cambridge bei Boston, damit die in ihrem beruflichen Hamsterrad mal die Pausentaste drücken können und gemeinsam über den Berufsstand und sich selbst reflektieren können. Und ich kann nur sagen, es war eine sehr, sehr gute und hilfreiche Erfahrung, insbesondere nach diesen 5 doch sehr schwungvollen Jahren in Brüssel. Ja, und wenn diese Zeit geprägt war von einem Mann, dann ist es der, den ich eben schon mal kurz eingeblendet habe, Donald Trump, der, das muss man schon sagen, den Begriff Fake News unermüdlich auf die ganz große Bühne gezerrt hat und nach meinem Verständnis auch komplett kaputt gemacht hat, sinnentleert. Vorher hatte man vielleicht noch das Verständnis, dass man unter Fake News ja, wirkliche Falschmeldungen zählt, Zeitungsenden, hat man vielleicht früher bei uns gesagt. Aber für Trump sind Fake News auch Nachrichten, mit denen er nicht einverstanden ist, die nicht in sein Weltbild passen. Und die klassischen Medien waren plötzlich, das sieht man hier auch in dieser Einblendung, Feinde des amerikanischen Volkes. Und ganz nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht, mussten dann alternative Fakten herhalten. Und was bleibt dann noch von dem Ausspruch eines US-Soziologen? Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Ich war selber auch eine der prägenden Erfahrungen in meiner Zeit drüben bei einer Wahlkampfveranstaltung in einer Sportarena in New Hampshire. Trump hat sich dann wie üblich, ich hatte dieses Spielchen vorher auch schon mal im Fernsehen gesehen, hat sich dann umgedreht zu dem Areal, wo die TV-Sender ihre Kameras aufgebaut hatten. Und dann hat er sie einfach beschimpft als die unehrlichsten Menschen auf dem Planeten. Und ich war nicht in diesem Areal, ich war so als anonymer Besucher auf der Besuchertribüne und habe aber gesehen, wie um mich herum seine Fans eingestimmt haben in diesen Chor. Und ich kann nur sagen, ich habe da wirklich hasserfüllte Gesichter gesehen. Jetzt fragen Sie vielleicht, warum erzähle ich Ihnen das doch, wo ich doch eigentlich über das Internet sprechen will. Im Grunde war aber dieser Abend in der Wahlkampfarena eine wirklich beängstigende Gelegenheit, den Hass und die Wut zu spüren, die Trump vorher ins Internet reingepumpt hatte. Seine Leidenschaft für den Kurznachrichtendienst Twitter, die dürfte mittlerweile jedem bekannt sein. Zuletzt haben das ja auch die anderen Staats- und Regierungschefs des G7-Gipfels in Kanada zu spüren bekommen, als er quasi, noch in der Air Force One auf dem Weiterflug das Gipfelkommuniqué virtuell zerrissen hat. So, der Begriff Fake News. Ich habe eben schon mal angedeutet, dass ich kein Riesenfan davon bin. Für meine Einschätzung ist der Begriff Fake News ausgeleiert und wird für zu viele Probleme benutzt. Von daher hilft es vielleicht, wenn wir versuchen, bessere Begriffe zu benutzen. Und ich denke, dass da Desinformation, Falschinformation oder im Englischen Misinformation helfen könnten. Im Nachgang zu den US-Wahlen, ich habe das natürlich auch in dieser Gruppe von internationalen Journalisten, aber auch vielen US-Journalisten in meiner Gruppe nun hautnah erlebt, wie wir alle darunter gelitten haben, die US-Kollegen noch am meisten. Im Nachgang zu den US-Wahlen wurden in den USA und international viele Initiativen gestartet, um dem Phänomen entgegenzuwirken. Rechercheteams, Faktenchecker, Faktenfinder. Und es gab auch Bemühungen, die Begriffe ein bisschen zu schärfen. Ich war bei einer Konferenz am MIT, was auch in Cambridge ist, dabei, wo eine, wie ich finde, sehr hilfreiche Systematik präsentiert wurde, die beim Differenzieren vielleicht ein bisschen weiterhilft. Sie wurde erarbeitet von First Draft. Das ist eine Non-Profit, also eine gemeinnützige Organisation, die mittlerweile an der Harvard Kennedy School angesiedelt ist. Und jetzt kommt das Bild, wo Sie sagen, oh Gott, ist die Schrift klein, das kann doch kein Mensch lesen. Ich helfe Ihnen ein bisschen. Also auf dieser Skala oder auf diesem Schaubild gibt es 7 Varianten von Desinformation, wobei die natürlich in der Realität auch in Kombination auftreten können. Bewegen wir uns also einmal von links nach rechts. Typ 1, Satire oder Parodie. Dabei geht es um Inhalte, die eigentlich nicht erstellt wurden, um Schaden anzurichten, die aber durchaus in die Irre führen können. Ein Beispiel, das Satireportal Postillon bringt die Geschichte, Saudi-Arabien zwingt WhatsApp-Emojis zu verschleiern. Also diese kleinen Gesichter, die wir alle so ganz gerne in den Handynachrichten benutzen. Ist natürlich totaler Quatsch, aber es kann schon passieren, dass man das nicht als Satire erkennt. Typ 2 in dieser Darstellung, falsche Verknüpfungen. Hier stimmen Überschriften, visuelle Inhalte, Bildunterschriften nicht mit den eigentlichen Inhalten im Text oder im Artikel überein. Manchmal verspricht eine Überschrift auch mehr, als die Geschichte hinterher hält. Und das kann man mit Fug und Recht sagen, das gibt es nicht nur im Internet, das erleben wir auch woanders. Typ 3 sind irreführende Inhalte. Informationen werden auf eine irreführende Weise verwendet, um zum Beispiel einem Individuum was anzuhängen oder um ein Thema in eine bestimmte Richtung zu schieben. Ein Beispiel, da gab es eine Geschichte, da war von ominösen Charterflügen die Rede, die angeblich nirgendwo registriert waren bei Nacht und Nebel und der Vorwurf war, damit werden Flüchtlinge ins Land gebracht und zwar im großen Stil. Stellt sich raus, das waren ganz normale Touristenmaschinen, die waren auch angemeldet und die konnte man auch in allen Listen finden, aber diese Geschichte wurde mit diesem Drall quasi in die Welt gesetzt. Typ 4. Falsche Zusammenhänge. Das sind authentische Inhalte, die mit falschen Informationen in Zusammenhang gesetzt werden. Also zum Beispiel werden Fotos aus dem Zusammenhang gerissen. Da gibt es ein Beispiel, ich habe dieses schreckliche Foto jetzt gar nicht erst mitgebracht, eine sehr bemitleidenswerte Frau, die brutal zusammengeschlagen wurde. Und es gab in diesem Artikel den Vorwurf, das ist in der Silvesternacht in Köln passiert. Fakt ist, diesen Übergriff auf diese Frau gab es, allerdings in Südafrika. Man hat einfach das Foto benutzt. Der Typ 5 sind betrügerische Inhalte. Das sind Quellen, die vorgeben, authentisch zu sein. Man nimmt einfach das Logo eines etablierten Mediums oder man fälscht mit Photoshop irgendwelche Dokumente und bringt die in seine eigene Geschichte ein und benutzt die als scheinbaren Beleg für eine skandalöse Geschichte. Typ 6 sind überarbeitete Inhalte, also authentische Inhalte oder Bilder, die mit Täuschungsabsicht nochmal überarbeitet werden. Da gab es zum Beispiel ein Beispiel von zwei jungen Frauen, die hatten plötzlich eine Antifa-Fahne und ein Refugee-Welcome-Schild mit im Bild. Stellte sich aber raus, dass das nur eine reine Fotomontage war. So, und dann sind wir jetzt am Ende der Skala angekommen beim Typ 7, erfundene Inhalte. Das sind jetzt nun wirklich Sachen, die wirklich in weiten Strecken einfach falsch sind. Einfach erfunden, erstellt, um zu täuschen, um zu betrügen. Und ich erahne, dass vielleicht der ein oder andere sich jetzt fragt, ist das denn wirklich so neu? Gibt es das erst, seit wir verstärkt das Internet nutzen? Oder erst seit es das gibt, was wir soziale Netzwerke nennen? Die einfache Antwort lautet nein. So. Kurzer Test. Hat irgendjemand eine Ahnung, wer dieser Mann ist? Nein. Hatte ich mir gedacht. Aber wenn ich vielleicht den Namen Michael Born ins Spiel bringe, dann könnte der ein oder andere Ältere sich vielleicht erinnern. Und selbst wenn Sie damit nichts anfangen können, das war schon relativ spektakulär, was der gemacht hat. Der hat in den 90er Jahren sein Geld mit gefälschten Fernsehbeiträgen, auch für renommierte Fernsehmagazine, verdient. Er hat dann zum Beispiel einfach Komparsen, Kumpels in Kostüme gesteckt und so allerlei reißerisches Zeugs schlicht und einfach erfunden. Drogensüchtige schleckten da angeblich an Kröten und berauschten sich an deren Sekret. Auch ein Kuckucksklan-Treffen im Eifelstädtchen Mendig wurde krass erfunden. Born wurde erwischt und ging ins Gefängnis. Und in einem Interview mit dem Tagesspiegel hat er im vergangenen Jahr Folgendes gesagt. Und damit schlagen wir dann die Brücke in die Gegenwart. Ich zitiere, tatsächlich bietet die digitale Variante Möglichkeiten, die wir nicht zu träumen wagten. Vom Internet mal ganz zu schweigen. Sicher ist, wir waren die letzten echten Handwerker. Mit den heutigen Möglichkeiten lässt sich praktisch alles machen. Eine Randbemerkung dazu, es ist mittlerweile mit Software auch möglich, im Prinzip, wenn ich erstmal ein paar Stimmproben von jemandem habe, ganze Sätze nachzubauen. Das muss man erstmal beweisen, dass das dann eben nicht authentisch ist. Die Rahmenbedingungen haben sich rasend verändert in vielerlei Hinsicht und gestatten Sie mir jetzt einen kleinen nostalgischen Fotorückblick in die Zeit, als Fernsehen noch schwarz-weiß war. Bevor diese Herren, und man muss sagen, ja, es waren fast nur Herren, die Filmberichte der Bundesliga ansagen konnten, haben viele Motorradkuriere auf der Autobahn Kopf und Kragen riskiert. Sie mussten nämlich die Filmrollen von den Stadien zu den Schneidetischen fahren. Aber auch zu Michael Borns Zeiten, die 90er Jahre, war mediale Produktion noch eine wirklich aufwendige Veranstaltung. Besonders wenn wir von Fernsehbeiträgen sprechen. Die Kameras kosteten gern mal so viel wie ein Mittelklasse-Pkw. Nachbearbeitung war Profis mit entsprechender Technik vorbehalten. Und selbst wenn Sie in Ihrem Hobbykeller mit semiprofessioneller Technik einen Film zusammengeschnitten und vertont hätten, wie hätten Sie den vor einem Massenpublikum zur Aufführung gebracht? Die wenigen TV-Sender, die es zu dem Zeitpunkt noch gab, die hätten Sie müde belächelt und Sie wieder weggeschickt. Das ist 2018. Selbst ohne größeres Training machen Sie mit Ihrem Smartphone eine Live-Übertragung und wenn das Netz stimmt, sogar in bester Qualität. Und ein Massenpublikum ist auch kein Problem. Sie müssen keine Redakteure überzeugen, nicht mit anderen Produzenten um rare Sendeplätze wetteifern. Über Plattformen wie YouTube, Facebook oder Instagram sind Sie Senderchefin, Moderatorin und Technikerin gleichzeitig fast ohne Kosten. Und damit Sie mich nicht falsch verstehen, lange Zeit wurde diese Entwicklung ja auch sehr positiv gesehen, Demokratisierung der Kommunikation, Zugang zu einer breiteren Öffentlichkeit für viele, Umgehen von Zensur. Sicher hätte der arabische Frühling ohne diese Technologien anders ausgesehen, wenn es ihn denn gegeben hätte. Und in der besten aller Welten wäre dieser Vortrag jetzt zu Ende. Wir würden den technologischen Fortschritt preisen und könnten entspannt in die Kaffeepause gehen. Doch die Zeit der rosaroten Brillen ist längst vorbei und in der Überschrift dieses Vortrages stehen Worte wie Hass und Fake News. Schauen wir uns das Universum Des und Falschinformationen näher an. Wenn Sie das noch etwas tiefer machen wollen und etwas weitergehend, als es hier in dem Vortrag möglich ist, dann könnten Sie mal in das Buch Fake statt Fakt von Ute Schäfer schauen. Ich bin weder kommerziell noch verwandtschaftlich mit ihr verbunden, also es ist ein Überzeugungsbuchtipp. Die ist stellvertretende Direktorin der Deutsche Welle Akademie und war vorher Chefredakteurin der Deutschen Welle. Ute Schäfer hat ein 2-jähriges Rechercheexperiment hinter sich. Sie hat sich eine zweite Identität in sozialen Netzwerken aufgebaut und hat sich Infoquellen weit außerhalb ihres üblichen Nachrichtenkonsums aufgebaut. Abseits von klassischen Medien oder wie manche sagen würden Mainstream oder noch böser Systemmedien. Ute Schäfer ist rechten Gruppen beigetreten, hat Diskussionen bei Facebook und Twitter verfolgt. Auf fast 400 Seiten beschreibt sie sehr ausführlich die Strategien und Erzählungen, die systematisch auf diesen Netzwerken verbreitet werden. Es geht aber auch um IS-Propaganda und so weiter. Und sie schreibt über ihre Motivation, das finde ich interessant, ich zitiere, mir wurde klar, dass ich den Wandel in unserer Öffentlichkeit nur verstehen werde, wenn ich mich dafür interessiere, woher die aggressive, empörte und hasserfüllte Haltung kommt, die aus dem Netz in unsere Gesellschaft schwappt, sie erfasst und verändert. Und wenn wir uns jetzt gleich konkrete Beispiele für Falschinformationen anschauen, dann sollte man eins im Hinterkopf haben. Wer macht hier was, mit welcher Absicht? Ist es gefährlich? Ist es im Einklang mit dem Gesetz? Und wenn ja, mit welchem Gesetz? Also ein paar Beispiele. Schlecki Silberstein ist schon ziemlich lange das, was man heute einen Influencer nennt. Einer mit Einfluss im Netz. In seinem Blog schreibt er für 600.000 regelmäßige Leser, sagt zumindest sein Verlag. Er kennt die Mechanismen des Internets und er hat auch ein Experiment gestartet. Nach der Wahl von Donald Trump wollte er ein bisschen Medienpädagogik betreiben. Und zwar, indem er selbst eine rechte Fake-News-Seite aus dem Boden stampfte, die Usern bei Facebook scheinbar authentische und seriöse Nachrichten präsentiert. Bei einem Klick auf einen Artikel sollten die User dann allerdings aufgeklärt werden, dass sie einem Fake auf den Leim gegangen waren. So sieht sie aus, diese doch eher harmlos erscheinende Seite Mosel-Kurier. Aber sein Plan, der ging nicht ganz auf. Er hat zwar auf seiner Seite dann Schlagzeilen produziert, zwei Beispiele. Am helllichten Tag, Oma von Flüchtling totgebissen. 10.000 Euro pro Monat, so trickst dieses Flüchtlingspaar den Staat aus. Ja, ein gefährliches Spiel, aber es sollte ja bei einem Klick auf einen solchen Anreißer der Warnhinweis, der medienpädagogische Warnhinweis kommen. Stellte sich aber raus, dass nur jeder 11. User auch wirklich auf den Artikel geklickt hat und mitbekam, dass es sich um plumpe Falschmeldungen handelt. Und das führte zum Beispiel dazu, dass eine Tafel mit einem gefälschten Zitat, ich glaube, das ist das, was wir da jetzt sehen, dass das 2 Millionen Mal in rechten Facebook-Seiten abgerufen wurde. 2 Millionen Mal. Das sind Abrufzahlen, auf die viele professionelle Medienunternehmen sehr neidisch sind. Und solche Formen von Fake News bleiben nicht in einem Paralleluniversum, sondern sie können auch professionellen Journalismus infizieren. Ich war ja ein bisschen enttäuscht, dass Georg Maskolo heute Morgen auch schon dieses Beispiel mit der Titanic gebracht hat. Ich habe es ja auch nochmal, weil es schon wirklich unfassbar krass ist. Und deshalb erwähne ich es auch heute nochmal, auch wenn es eine Doublette ist. Ein Tweet eines Titanic-Redakteurs, auf den viele etablierte Medien reingefallen sind. Ohne Prüfung, getrieben von den Gesetzen des Turbojournalismus. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, weil ja auch viele Kolleginnen und Kollegen im Raum sind. Ich sage das wirklich nicht mit Häme über die Kolleginnen und Kollegen, vielmehr mit grundsätzlicher Besorgnis. Ich erlebe selber beim Fernsehen, welches hektische Fieber ausbricht, wenn eine Eilmeldung den gewohnten Gang der Dinge stört. Und in Zeiten von Nachrichtenkanälen wie Tagesschau 24 rückt das nächste Rotlicht immer näher. Jetzt muss man schon sagen, die Titanic ist jetzt auch keine Charity-Veranstaltung, die wollen auch ein bisschen Geld verdienen. Dennoch unterstelle ich einfach mal, dass die Motivation für so eine Aktion nicht vorrangig wirtschaftlicher Natur ist. Doch es gibt auch andere Fälle. Ich hatte eben am Anfang schon mal diesen Kongress am MIT erwähnt und dort habe ich mich mit Justin Kohler unterhalten. Auch ein Name, den Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Und wenn man mit dem so im wahren Leben, in echt, bei der Mittagspause nebeneinander steht, dann könnte man denken, was für ein netter Kerl, Daddy, fast schon schüchtern. Er nennt sich selbst Fake News Produzent auf dem Wege der Genesung. Bis zu seiner Enttarnung hatte er das Erfinden von Nachrichten zum ertragreichen Geschäft gemacht. 20 Mitarbeiter befüllten 10 Webseiten. Und zwar so, dass sie sehr, sehr viel geklickt wurden. Kohler brachte das eine Menge Werbegeld. Man könnte auch sagen, er hatte den Bogen raus, wie eine Geschichte möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt. Das Portal BuzzFeed hat eine Analyse zur Phase vor der US-Wahl gemacht und die zeigt, wie Fake-News-Geschichten die großen traditionellen Medien in Sachen Reichweite bei Facebook übertrumpfen. Das nur als Randbemerkung. Facebook interpretiert diese Zahlen und diese Analyse anders. Das sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Wir hatten also jetzt die Motive Satire, Medienpädagogik, der Mosel-Kurier von Schlecki Silberstein und die Titanic, Geld machen, der eben erwähnte Justin Kohler. Aber es kommt noch ein weiteres Motiv dazu, der Wunsch nach politischem Einfluss. Und da sind wir dann bei Cambridge Analytica und Facebook. Der Vorwurf lautet ja, dass diese Firma die Dienste angeboten hat, um gezielt US-Bürger in ihrem Wahlverhalten zu manipulieren. Ich gehe jetzt an der Stelle nicht ins Detail. Peter Frey hatte ja diesen Fall auch schon aufgegriffen und das brauchen wir nicht doppeln. Es ist ein viel diskutiertes Beispiel und es hat natürlich eine intensive Debatte über Facebook und die Macht von Facebook ausgelöst. Ich finde es gut, dass es diese Debatte gibt, aber ich bin weniger optimistisch als Peter Frey, dass diese Diskussion länger anhält und wirklich zu einer wirklichen Veränderung führt. Wir haben zwar über fast 2, wenn man optimistisch ist, 3 Wochen einen medialen Druck auf Facebook gehabt, aber ob sich wirklich was jetzt geändert hat, sind Facebook die Leute in Scharen weggelaufen? Ja, es gab eine Bewegung Delete Facebook, das ist aber ein signifikant kleiner Teil. Man muss jetzt dazu sagen, der Beweis, also der kausale Zusammenhang zwischen Manipulationsversuch und Wahlergebnis ist noch nicht erbracht. Dennoch ist es schon beunruhigend genug, dass Menschen ausloten, wie sich demokratische Prozesse wie Wahlen beeinflussen lassen, stören und manipulieren lassen. Und eins eint diese ganzen Beispiele auf jeden Fall. Es handelt sich sicher nicht um nüchterne, faktenbasierte Angebote im Netz. Analysen zeigen, was gut läuft. Geschichten, die starke Emotionen auslösen, die provozieren und die schreien. Und damit sind wir beim zweiten großen Thema, nämlich Hass im Netz. Jetzt kann man natürlich auch nochmal die Frage stellen, ob Hass immer so das richtige Wort ist, denn das ist ja schon eins der schärfsten und stärksten Gefühle, die wir kennen. Doch das ändert nichts an der Gesamtsituation, dass es im Internet hart zur Sache geht. Wut, Empörung, Anschreien, ja und oft genug Hass. Und solche Inhalte, das haben Analysen ergeben, solche Inhalte verbreiten sich im Netz schneller und bekommen mehr Klicks, werden häufiger kommentiert und das freut natürlich vor allem die Betreiber der sozialen Netzwerke. Deshalb die Frage, soll man Hass im Netz bekämpfen? Klingt nach einer relativ einfachen Frage und Antwort. Klar, warum nicht? Doch die Sache ist viel komplizierter. Und zunächst ist Hass, wenn Juristen anderer Meinung sind, bitte korrigieren, Hass ist noch kein Straftatbestand. Der Teufel steckt hier im Detail. Welche Spielregeln sollen in sozialen Netzwerken gelten? Wer legt die fest? Zunächst einmal geben sich ja solche Netzwerke sogenannte Gemeinschaftsstandards. Und die sollen dann möglichst weltweit gelten. Es soll die große globale Community ansprechen und die Nutzer sollen auf der ganzen Welt möglichst den Zugriff auf dieselben Dienste und Inhalte haben. Aber andererseits ist natürlich auch klar, solche Gemeinschaftsstandards können nicht nationales Recht aushebeln. Und da wird es dann eben schwierig, weil diese Abwägungen schwierig sind. Was in einem Land schon gegen nationale Gesetze verstößt, fällt woanders noch unter Meinungsfreiheit. Nehmen Sie als Beispiel den Fall Böhmermann und sein Schmähgedicht. Kann man jetzt zu denken, was man will. Aber da sind ja die Auffassungen in der Türkei und in Deutschland schon mal komplett anders. Und es hat in Deutschland ja auch relativ lange gedauert, bis Richter da zu Entscheidungen gekommen sind. Hier sind zwei Bilder, die entstammen einem Artikel aus dem Magazin Fast Company. Die haben eine sehr ausführliche und gute Geschichte über Twitter geschrieben. Sie haben mit sehr vielen auch internen Quellen nachgezeichnet über die Jahre, wie schwer sich Twitter tut mit Hass und mit schwierigen, ich nenne es jetzt mal schwierige Inhalte auf ihren Plattformen umzugehen. Das liegt auch ein bisschen vielleicht daran, das zeichnet dieser Artikel relativ gut nach, dass natürlich in diesen Unternehmen über lange Zeit vor allem Ingenieure das Wort hatten. Also das hat die Entwicklung vorangetrieben, das war Innovation und die haben sich nicht allzu viel darum geschert, wie man jetzt gegen Hass oder Hassbotschaften vorgehen kann. Und ich habe gesagt, ich will auch meine Erfahrung aus den USA mit einbringen. Das habe ich in den USA erlebt. Das Verständnis, was durch Meinungsfreiheit geschützt ist, ist dort wirklich was ganz anderes und war für mich auch die eine oder andere verstörende Erfahrung. Meinungsfreiheit ist in den USA wirklich ein sehr, sehr hohes Gut. Und das zeigt sich daran. Das ist der Fall Skokie. In dieser Vorstadt von Chicago wollte die National Socialist Party of America 1977 aufmarschieren, Hakenkreuze inklusive. Jetzt muss man aber wissen, dass in Skokie jeder sechste Einwohner aus Familien mit Holocaust-Überlebenden stammt. Der Marsch wurde zunächst verboten. Die Nazi-Partei berief sich auf ihr Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit und bekam am Ende Recht und durfte marschieren. Und auch der Supreme Court, das höchste Gericht in den USA, hat es nicht gestoppt. Und jetzt gibt es noch eine kleine Zusatzinformation, die mir dann wirklich endgültig die Schuhe ausgezogen hat. Die ACLU, die American Civil Liberties Union, also eine Organisation, die für liberale Bürgerrechte kämpft, die haben eine Demonstration dafür gemacht, dass die Nazis diesen Marsch machen durften. Da kriegen Sie ungefähr einen Eindruck, wie heilig die Meinungsfreiheit in den USA ist. Kommen wir zurück nach Deutschland. Und auch dieses Wort ist heute schon mal gefallen, zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wenn man es falsch ausspricht, habe ich in der einen oder anderen Nachrichtensendung auch erlebt, dann ist es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Aber nein, es ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das Ziel war in einer auch aufgeheizten Diskussion, dass strafbare Inhalte schneller aus dem Netz verschwinden. Manche hatten auch einfach gehofft, Hass soll jetzt schneller aus dem Netz verschwinden. Aber ich habe ja schon gesagt, Hass ist kein Straftatbestand. Es geht um Straftatbestände wie Volksverhetzung, Verleumdung, Verbreitung von Propaganda, verfassungswidriger Organisationen. Und das Ziel war, dass offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden durch die Netzwerkbetreiber aus dem Netz gelöscht werden sollten. In schwierigeren Fällen innerhalb von 7 Tagen. Das klingt ja nach einem totalen tollen Ziel. Und ehrlich gesagt, wenn ich Angriff von solchen Botschaften bin, würde ich mir auch wünschen, dass das nicht irgendwie 3 Monate im Netz steht. Aber es bleibt natürlich eine schwierige juristische Abwägung, die dann in den Händen von einem Privatunternehmen, in dem Fall Twitter oder Facebook, gemacht werden muss. Und prompt am Tag 1, ich meine, es war der 2. Januar in diesem Jahr, gab es gleich den ersten spektakulären Fall. Beatrix von Storch von der AfD wurde bei Twitter geblockt. Sie hatte von, ich zitiere jetzt, barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden gesprochen. Sie wurde blockiert und fühlte sich danach fortan als Zensuropfer und fühlte sich bestätigt, dass das NetzDG ja eine ganz klare Zensurmaßnahme des Staates sei. Danach, kurz danach, hat es dann die Titanic erwischt mit einem ähnlich provokanten Tweet. Und da hatten wir dann endgültig die Diskussion, ist jetzt die Meinungsfreiheit in Gefahr? Und es bleibt einfach die Frage, ob man diese schwierige Abwägung, was ist durch Meinungsfreiheit gedeckt, den Löschtrupps von Facebook und Twitter überlassen kann. Es gibt da ein Phänomen, was von vielen Gruppen befürchtet wurde, es nennt sich Overblocking. Und das heißt im Prinzip, dass diese Unternehmen aus Angst, dass sie, wenn sie nicht schnell genug reagieren, dass sie dann Strafen zahlen müssen, dass sie erstmal zur Not auch ein bisschen mehr aus dem Netz rausnehmen. Wir werden sehen, wie da die ersten Bilanzen ausfallen. Ich versuche mir diese Gratwanderung mit einem Vergleich zu visualisieren und ich bitte jetzt alle, wenn wir Gehirnchirurgen und Juristen im Raum haben, mir zu verzeihen für eine gewisse Unschärfe. Wie gehe ich mit einem Gehirntumor um? Schneide ich zu viel weg, beschädige ich das Gehirn stark. Schneide ich zu wenig weg, ist das Problem nicht gelöst. Übertragen auch das Netz-DG oder andere gesetzgeberische Versuche, muss man sagen, ja, entweder die Meinungsfreiheit droht Schaden zu nehmen oder es bleiben möglicherweise strafbare Inhalte im Netz. Es ist jetzt in der Debatte nach den sehr aufgeregenden Anfangstagen ruhiger geworden um das Netz-DG und wir werden sehen, was die ersten Zwischenberichte dann zeigen. Selbst wenn man für das Löschen Spielregeln findet, ist das schon wirklich eine Lösung? Ganz schnell sind die Posts wieder da und wird man davon Menschen abhalten, was Neues zu posten? Ich habe meine Zweifel. Und deshalb wollte ich noch auf ein neues Projekt, relativ frisch, hinweisen, was möglicherweise eine andere Wirkung haben könnte. Nennt sich Verfolgen statt nur Löschen. Da kooperieren Medienhäuser, unter anderem auch jetzt Eigenwerbung der WDR, mit Strafverfolgungsbehörden, wie zum Beispiel der Staatsanwaltschaft Köln oder der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW. Wir haben einfach ein Händchen dafür, sexy Namen für diese Sachen zu finden. Man meldet diese möglichen strafbaren Inhalte und sie werden dann überprüft. Und das Ganze hatte jetzt Konsequenzen. Am Donnerstag, ich weiß nicht, wie hoch es in die Nachrichten geschafft hat, es gab in 10 Bundesländern Hausdurchsuchungen, 29 Beschuldigte wird vorgeworfen, strafbare Inhalte, unter anderem antisemitische Beschimpfungen oder fremdenfeindliche Volksverhetzungen gepostet zu haben. Und immerhin, im Falle von einer Verurteilung drohen Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Aktionen mehr Wirkung haben und auch abschreckendere Wirkung haben als einfach nur die Löschung. Soweit ein kleiner und sicher nicht vollständiger Überblick über die Themen Hass und Fake News im Netz. Bleibt noch die Frage, was lernen wir daraus? Welche praktischen Konsequenzen ergibt sich für die Arbeit von Journalisten, aber auch für das Handeln von Nutzern und Bürgern? Und ich kürze das jetzt in einigen Punkten ein bisschen ab, weil das in anderen Vorträgen auch schon angeklungen ist. Aber vielleicht eine Bemerkung, und das ist für mich der pessimistische Teil. Ich beobachte in vielen sozialen Netzwerken eine Art Betonierung von Standpunkten. Damit meine ich eigentlich gar nicht das, was ja oft Echokammer und Filterblasen genannt wird, dass man mit den Inhalten in Anführungszeichen der anderen Seite gar nicht in Kontakt kommt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir kommen mit der anderen Seite in Kontakt. Nur viele Menschen lassen einfach nicht die Option offen, sich von Argumenten vielleicht doch überzeugen zu lassen. Das ist völlig egal, was von Andersdenkenden kommt. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn nicht nur die totale Ablehnung der anderen Meinung ist da, sondern auch das totale Misstrauen gegenüber Institutionen, Politikern, Medien. Und da können wir natürlich so viele Faktenchecks machen. Wenn die Faktenchecker kein Vertrauen haben, dann wird man die kritischen Menschen damit auch nicht erreichen. Hier nochmal kurz zur Erinnerung, die Zeichnung vom Anfang. Ich würde behaupten, wer sowas postet, der hat kein Interesse am Dialog und das ist vielleicht verschwendete Energie, mit da große Energien reinzustecken, um die vom Gegenteil zu überzeugen. Und ich gucke sehr häufig, wenn ich für die Tagesschau einen Beitrag gemacht habe, gehe ich danach ins Netz, gucke bei Twitter, was wird gepostet. Da kommen durchaus konstruktive Sachen und ich lasse mich auch gerne bei Fehlern überzeugen und korrigieren und alles. Überhaupt kein Problem. Aber bei den meisten Antworten oder bei manchen Themen kommen die Antworten wie aus dem Baukasten und folgen eben dem Prinzip, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann lügst du und das macht Diskussionen halt auch wirklich oft zwecklos. So, jetzt streiche ich mal noch ein paar Sachen weg und komme eigentlich zu meinem Fazit, weil wir die anderen Sachen schon gehört haben. Es freut mich ehrlich gesagt, dass ich da mit Georg Maskolo und mit Herrn Frey einer Meinung sage. Das können Sie jetzt gut oder schlecht finden, aber die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen, die sind wichtig und sehr ähnlich. Vielleicht einen Punkt, wie Journalismus nach meiner Vorstellung auch aussehen sollte. Wir müssen hart arbeiten und wir dürfen es uns nicht einfacher machen. Und ich finde, dazu gehört auch, dass wir die eigenen Denkmuster, Vorurteile, Prägungen und Lebensentwürfe immer wieder auf den Prüfstand stellen. Und wer mit einem guten Einkommen, oft über dem Durchschnitt, in einer schönen Wohnung, in einer Großstadt lebt, der darf das genießen, muss sich aber auch eingestehen, dass viele ein gänzlich anderes Leben führen. Und ich finde es gut, wenn Journalisten eine Haltung zu Themen haben und Ideale, aber insbesondere im Nachrichtengeschäft kann das problematisch werden. Das Minimum ist, dass man das transparent macht und nicht irgendwas vorgaukelt. Ein zweiter Punkt, wir sollten häufiger für einen Moment innehalten in einer Breaking-News-Situation, bevor wir wie von Sinnen Nullinhalte rauspusten und das über eine lange Strecke. Vielleicht reicht manchmal auch einfach nur das kurze Signal, hey, da ist was passiert, wir haben das gemerkt, wir sind da dran, aber wir haben momentan nicht mehr zu erzählen. Da ist natürlich ein strukturelles Problem da drin. Und die ARD bekommt auch regelmäßig Vorwürfe, warum habt ihr da keine Sondersendung gemacht, warum mussten wir uns noch 90 Minuten Tierfilm angucken, bevor wir über das Ereignis informiert worden sind. Das ist ein Dilemma. Wenn man sich dafür entscheidet, das reguläre Programm aufzumachen, dann ist das eine große Entscheidung. Und das macht man dann im Normalfall nicht für 5 Minuten. Das Endergebnis ist natürlich, dass man im schlimmsten Fall 60 Minuten wieder und wieder denselben Kram in Schleife sendet. Und ich kann Ihnen sagen, das ist auch aus der Sicht eines Korrespondenten, der dann innerhalb von, sagen wir mal, 1,5 Stunden 6-mal denselben Quatsch erzählen muss, nämlich dass man noch keine Informationen hat, das ist relativ unbefriedigend und das macht keinen Spaß. Fehler passieren, das ist auch heute schon angeklungen, und sie tun weh, aber wir sollten dazu stehen, transparent machen und korrigieren. Und die Zeit von arrogantem, belehrendem Journalismus ist zum Glück meist vorbei. Wir sollten uns auch nicht zu schade sein, auf die zu hören, die unsere Kunden sind. Und ich sage jetzt bewusst das Wort Kunden. Damit meine ich nicht, wir hatten diese Diskussion gestern, dass man nach dem Mund redet, aber ein bisschen darauf achten, dass man nicht total am Publikum vorbeisendet, das finde ich wichtig. Und ich ende mit einer kleinen Utopie. Ich hatte am Anfang erwähnt, dass ich Münsterländer bin. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass wir in diesem hektischen Medienbetrieb auch ein bisschen mehr Münsterländer wären. Und ich nenne Ihnen ein konkretes Beispiel. Als Anfang April ein Irrer, wie sich im Nachhinein herausgestellt ist, in eine Menschenmenge, in ein Café reingefahren ist, hat es ja nur wenige Minuten gedauert, bis alle Erklärungsmuster im Netz vorhanden waren, inklusive der nächste Terroranschlag. Ich habe das ein bisschen aus der Ferne beobachtet in meiner alten Heimat und habe festgestellt, dass da viele aus Münster auch bei Twitter geschrieben haben, hey, lass uns doch jetzt erstmal gucken, was da passiert ist und lass uns erstmal dafür sorgen, dass die Leute, die da verletzt worden sind, dass die versorgt werden. Und dann gucken wir mal weiter. Es hat sich im Nachhinein als der richtige Weg auch herausgestellt. Insofern ist mein Appell, wir können alle ein bisschen mehr Münsterländer werden. Dankeschön.